SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag. SR3.
Weniger Gehalt und weniger Arbeit. Dieser Vorschlag liegt bei Saarstall auf dem Tisch. Und 82% der IG Metall-Mitglieder im Unternehmen haben dem jetzt zugestimmt. Das sind 3.200 von ungefähr 6.000 Beschäftigten. Hintergrund ist die angespannte Lage bei Saarstall. Das Unternehmen muss wegen der Autokrise einsparen, hat weniger eingenommen. Lars Ohlinger aus der Wirtschaftsredaktion ist jetzt bei mir im Studio. Lars, du hast da Einblicke. 82% ist ja nicht wenig, aber vermutlich haben sie eher zähneknirschen, kann man sagen, zugestimmt, oder?
Ja, der Betriebsratsvorsitzende Stefan A. hat mir auch gesagt, das ist schon eine dicke Kröte, die man dort schlucken musste. Da war man eigentlich nicht zufrieden. Deswegen kann man auch nicht sagen, dass man zufrieden ist mit dem Ergebnis von rund 82% der IG Metall-Mitglieder, die dort zugestimmt haben. Also es liegt denen schon schwer im Magen. Ich habe auch mit Beschäftigten mich ein bisschen unterhalten. Und da hat man auch gesagt, okay, das ist jetzt dafür da, dass wir unseren Arbeitsplatz sichern. Aber wir hoffen natürlich auch, dass da nicht weitere Forderungen noch kommen. Mhm. Und es ist eigentlich alternativlos gewesen.
Ja, welchen Konditionen haben die denn genau zugestimmt?
Na, vor allen Dingen geht es erstmal darum, dass die Arbeitszeit gesenkt wird und damit hat man auch einen Lohnverzicht. Also das wird dann nicht bezahlt. Das heißt also, 35 Stunden werden derzeit gearbeitet. Dann in diesem Jahr können es nur noch 33 Stunden werden. Mhm. Im nächsten Jahr dann, 32 Stunden. Jetzt komme ich schon mit den Zahlen ein bisschen durcheinander. Mhm. Im nächsten Jahr kann das dann steigen auf 33 Stunden und dann 2027 wieder auf 34 Stunden. Und das ist doch ein richtig klarer Lohnverzicht. In diesem Jahr sind es 8%, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und insgesamt soll man damit 24 Schichten in den nächsten Jahren ansammeln, die nicht bezahlt werden auch. Und dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben, diese leise Hoffnung, dass man vielleicht das dann später bezahlt werden wird, das wird wahrscheinlich nicht zustande kommen.
Ja, das heißt, da müssen alle also mit anpacken, um Saarstall aus der Krise zu holen. Die Autokrise hält aber ja an, also bei den wichtigen Kunden von Saarstall. Wie geht es denn da jetzt weiter?
Ja, zuerst einmal für die Beschäftigten, die hoffen natürlich, dass wieder Auftragseingänge herankommen jetzt auch. Denn man muss auch dazu sagen, sie verzichten jetzt natürlich auf Arbeitszeit, auf die Zeit, die ihnen nicht bezahlt wird. Auf der anderen Seite, sie kriegen weiterhin Weihnachts- und Urlaubsgeld. Sie haben auch eine vereinbarte Tariferhöhung von 5,5% in der April-Auszahlung. Die wird in der Abrechnung wird ausgezahlt. Also gibt es schon auch ein paar Sachen, wo man sagen kann, das funktioniert noch einigermaßen. Aber natürlich, wenn die Aufträge jetzt nicht endlich anziehen, dann wird es natürlich schwierig, denn die Produktion, die stand jetzt nicht ganz still, aber es gibt Kurzarbeit auf jeden Fall, die Aufträge bleiben weg und das muss natürlich ein bisschen sich verbessern auf jeden Fall. Ich habe auch gehört vom Chef des Unternehmens, von Stefan Rauber, dass es wieder sich ein bisschen verbessert hat, aber dass man vor allen Dingen auch viel Hoffnung hat jetzt auf die Ankündigung der Bundesregierung, da Geld in die Hand zu nehmen. Es muss auch endlich der Industriestrompreis kommen, das ist ganz klar. Ohne den wird es ganz, ganz schwierig und darauf hoffen jetzt alle, dass das endlich umgesetzt wird.
Vielen Dank, Lars Ohlinger. Bei Saarstall haben die meisten IG Metall-Mitglieder Einsparungen beim Lohn zugestimmt. Betroffen sind insgesamt von den Einsparungen 6.000 Beschäftigte. Die Geschäftsführung hofft auf eine Verbesserung bei der Lage bei Saarstall. Es fehlen nämlich Aufträge durch die Krise in der Autobranche. Fischotter kennen die meisten von uns aus dem Fernsehen oder vielleicht sogar aus dem Zoo. Aber inzwischen können wir die niedlichen Tierchen auch hier bei uns im Saarland in freier Wildbahn sehen, wenn wir Glück haben. Denn der Fischotter ist zurück im Saarland nach über 100 Jahren. An Blies, schon vor längerem, wurden welche gesehen, jetzt auch an der Ill. Das erste Mal haben wir darüber so im Februar berichtet. Wir haben SR3-Reporter René Hentgen hingeschickt an die Ill, um zu gucken. René, hat sich denn da schon ein Fischotter gezeigt?
Also ich bin ehrlich, ich habe schon ein paar Tiere hier gesehen. Eben ist mir auch ein Frosch fast über die Füße gehüpft. Aber einen Fischotter habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das wäre auch eine Überraschung gewesen, würde ich mal sagen. Weil oft war er hier jetzt noch nicht unterwegs, beziehungsweise oft wurde er noch nicht gesehen. Das hat mir eben Uli Heinz, der Geschäftsführer vom Zweckverband Natura Illtiel, gesagt.
Wir haben auch bisher nur Spuren gefunden, die wir uns dann nochmal haben bestätigen lassen von Fachleuten. Allerdings gibt es jetzt einen Hinweis eines Anliegers. Vor wenigen Wochen hat er mir berichtet, er hätte geglaubt, einen Otter gesehen zu haben. Aber er hat sich selbst nicht getraut mit seiner Beobachtung. Er hat gesagt, kann ja nicht sein, die gibt es ja hier gar nicht. Und nachdem er aber erfuhr, dass es eine Sichtung gab, hat er sich gemeldet und hat gesagt, jetzt bin ich mir doch sicher, dass ich den Stückchen da oben irgendwie abends in der Dämmerung beobachtet habe.
Ja, und deswegen soll das Gelände hier an der Ill auch in Zukunft dann überwacht werden, zum Beispiel mit Wildtierkameras. Da bietet sich dann zum Beispiel hier vorne eine Stelle an, nur ein paar Meter von mir entfernt. Da ist nämlich eine Brücke. Und Uli Heinz hat mir eben gesagt, ein Fischotter, der schwimmt nicht unter den Brücken durch. Der geht immer vor der Brücke hoch aufs Ufer, geht dann da quasi drüber und dann hinter der Brücke wieder ins Wasser. Warum, das weiß er auch nicht. Und deswegen ist das aber eine gute Stelle, um hier dann eine Wildtierkamera anzubringen. Außerdem soll das Gelände hier rund um die Ill auch alle paar Wochen dann abgegangen werden, um auch dann zu schauen, ob da Fußspuren oder eben Totspuren vom Fischotter sind. Und wenn ich mir hier die Ill anschaue, wo ich hier gerade stehe in Eppelborn, da sieht man auch, dass sie ja begradigt wurde vor Ewigkeiten, aber mit der Zeit hat sich die Natur hier auch wieder das alte Flussbett so ein bisschen zurückgeholt. Also dort, wo die Ill mittlerweile quasi renaturiert ist, da gibt es auch wieder deutlich mehr Fische. Auch damit kann es zusammenhängen, dass der Fischotter hier wieder unterwegs ist. Das hat mir eben Michael Altmus vom Zentrum für Biodokumentation gesagt.
Fischotter gehören hierher. Die sind ausgerottet worden künstlich. Die sind fester Bestandteil der heimischen Natur. Fischotter sind gute Anzeiger für intakte ökologische Umwelt im Gewässern-Auenbereich. Fischotter brauchen genug zu fressen. Fische, Krebse, Kleintiere aller Art. Und wo die da sind, ist die Umwelt halbwegs intakt. Das ist ein sehr gutes, positives, ermutigendes Zeichen, dass es an örtlichen Stellen in die richtige Richtung geht.
Ich denke, das ist auf jeden Fall mal eine gute Nachricht, dass es hier der Natur rund um die Ill gut geht und deswegen auch dann nochmal der Fischotter zurück ist.
Ja, und ich hoffe, dass man ihn auch irgendwann mal sehen kann. Der Fischotter zurück im Saarland nach über 100 Jahren. Machen es sich die Tiere offenbar wieder bei uns im Saarland gemütlich. Erst an der Blies und jetzt auch an der Ill. Vielen Dank, René Henken vor Ort. Unsere nächste Geschichte ist eine, die, ja, man kann sagen, sehr, sehr selten vorkommt und vielleicht jemandem in Zukunft das Leben retten wird.
Ich war so perplex und überrascht, dass es einen Menschen gibt, der im Prinzip die Geschichte von Björn über 3 Jahre mit sich mitgetragen hat und dann auf uns zukommt und sagt, ich möchte was für ihren Sohn tun. Ich muss sagen, es hat mich total überwältigt.
Die Person, die wir da gerade gehört haben, ist Petra Merz. Und sie spricht hier über einen Anruf, den sie bekommen hat, 3 Jahre nachdem ihr Sohn Björn mit 24 Jahren an einem Hirntumor gestorben ist. Björns Schicksal hat eine Saarländerin inspiriert, eine Stiftung zu gründen. Eine Stiftung, die die Erforschung seltener Hirntumore fördert. SR3-Reporterin Lea Kielnecker mit der ganzen Geschichte für uns.
In der Wohnung von Petra und Clemens Merz in Homburg erinnern heute noch viele Fotos an ihren Sohn. Die beiden beschreiben ihn als lebensfrohen, musikbegeisterten Familienmensch. Im Mai 2018 starb er an einem Pineoplastom, einem seltenen, nicht heilbaren Hirntumor. Schon kurz nach seinem Tod beginnt seine Familie vorübergehend, sich bei der Krebshilfe einzubringen.
Das war schon ganz früh unser Ziel. Und auch unser Wunsch, weil es auch für Björn wichtig war. Ne? Weil Björn hat immer gesagt, wenn ich gesund bin, und dann mache ich was. Und das ist unser Motor.
Und dann kommt eines Tages der entscheidende Anruf. Am Telefon ist Ursula Schanne, die durch einen Artikel im Wochenspiegel auf Björns Schicksal aufmerksam geworden ist. Nach vielen weiteren Telefonaten entschließt sie sich, eine Stiftung zu gründen und dadurch die Forschung in der Neurochirurgie am Uniklinikum Homburg zu fördern. Petra Merz freut sich über die gezielte Unterstützung vor Ort.
Man lernt die Menschen kennen, die forschen. Und das ist ja bei der Krebshilfe anders. Die Krebshilfe verteilt ja das Geld in verschiedene Kanäle. Das kann kein Spender beeinflussen. Und das ist der Unterschied zu dem, dass man sagt, hier ist man viel näher dran als bei der Krebshilfe. Ne?
Familie Merz hat auch einen persönlichen Bezug zur Uniklinik in Homburg, weil ihr Sohn Björn damals dort behandelt wurde. Im Januar konnte die neue Stiftung schließlich die ersten beiden Förderpreise übergeben. Für Gründerin Ursula Schanne ein wichtiges Ereignis.
Der Chef von dieser Abteilung, der war ganz begeistert, weil er gesagt hat, er findet das ganz prima, weil das ja was ist, was ganz selten ist. Und es ist ja so, Krankheiten, die ganz selten sind, gibt es kaum eine Stiftung. Da passiert also nichts. Ne? Und hier wird ja jetzt was passieren, davon gehe ich aus. Ne? Und dann hätte sich das gelohnt, dann wäre ich überaus glücklich.
Über einen Zeitraum von 10 Jahren soll jetzt jährlich Fördergeld in die Hirntumorforschung fließen. Aktuell werden damit 2 Projekte unterstützt, die Hirntumoroperationen sicherer machen und die Beurteilung von Tumoren während einer Operation verbessern sollen.
Manchmal geht es ja bei so einem Umzug an einen anderen Ort gar nicht darum, wohin man geht, sondern darum, wer man dabei wird. mit den Erfahrungen, die man dort in der Fremde in Anführungszeichen macht. Für Melina Klees war das genau ein wichtiger Teil ihres Lebens, sagt sie, raus aus dem Gewohnten, raus aus dem Saarland, um sich selbst weiterzuentwickeln. Sie hat 2 Jahre lang in Salzburg und am Chiemsee gelebt und gearbeitet. Dann ist sie zurückgekommen ins Saarland und sagt, das war genau der richtige Weg. SR3-Reporterin Johanna Hitschler hat sie besucht und mit ihr über Aufbruch, Heimkehr und das gute Gefühl von Ankommen gesprochen.
Ich war eher ein schüchternes Kind, war immer so ein Hindernis, dass ich immer gesagt bekommen habe, dass ich das irgendwann mal hinter mir lassen muss.
Melina ist 18 Jahre alt, als sie ihre Ausbildung bei einer großen Fastfood-Kette beginnt. Dass sie irgendwann erfolgreiche Projektmanagerin werden würde, ahnt sie damals noch nicht.
Ich erinnere mich auch noch dran, meine Mutter, die musste sehr lange mit mir immer zu den Ärzten laufen, wenn irgendwas war, und musste dann für mich dort reden.
Melina ist sehr zurückhaltend. Das wird ihr zum Verhängnis, denn als sie sich nach ihrem Abitur auf verschiedene Ausbildungsplätze bewirbt, läuft es zunächst gar nicht gut für sie.
Lustigerweise wurde ich quasi überall, wo ich mich beworben habe, abgelehnt. Es war halt einfach kein guter Start in den Gesprächen. Und der Chef damals, der hat irgendwas in mir gesehen. Also der hat gesagt, da ist irgendwas und das will er weiterentwickeln. Und entsprechend wurde ich dann dort angenommen.
Melina ist dankbar für diese Chance und für die Unterstützung, die sie dort bekommt. Nach ihrer Ausbildung bietet ihr der Arbeitgeber an, Auslandserfahrung zu sammeln. Entweder in Kanada oder in Salzburg. Melina entscheidet sich für Salzburg.
Also ich war ja damals Anfang 20, da war das noch nicht so im Kopf drin, da hat man einfach gemacht. Wenn ich jetzt so zurückdenke, dann ist es natürlich schon ein sehr krasser Schritt gewesen. Wenn ich überlege, so mit 17 war ich noch so dieses Küken, das die Mama mit zum Doktor genommen hat. Und mit 19 habe ich schon die Schichtpläne geschrieben und habe schon die Mitarbeiter geführt und Gespräche geführt und so weiter. Und dann mit Anfang 20 in ein anderes Land reinzugehen, ohne alles, das ist dann schon eine krasse Entwicklung innerhalb von kurzer Zeit.
Nach 2 Jahren in Österreich zieht es Melina aber wieder zurück in die Heimat. Sie hat ein neues Ziel. Sie will Wirtschaftsingenieurswesen in Saarbrücken studieren.
Es lag noch nicht mal ehrlich gesagt an der Familie, weil wir hatten allgemein oft Kontakt. Die kamen auch öfter mal nach Salzburg zu Besuch und haben sich das alles angeschaut, wurden da ein bisschen rundgeführt. Es lag eher so am Allgemeinen, ja, man ist dort aufgewachsen, man hat dort die Wurzeln und man, das ist nochmal so ein bisschen was Besonderes. Das ist so wie der erste Kuss, den vergisst man auch nie, und dort, wo man aufgewachsen ist, das vergisst man auch nie.
Heute lebt Melina in Saarbrücken und arbeitet selbstständig als Projektmanagerin. Für ihren Job muss sie viel reisen und sieht viele verschiedene Orte. Und je mehr sie unterwegs ist, desto klarer wird ihr.
Ich bin an den schönsten Orten in Deutschland. München ist wunderschön, Berlin ist super schön, aber es kommt nichts über die Heimat einfach. Und das ist so das, was mich mit dem Saarland verwurzelt. Ich bin hier geboren und ich hoffe auch, dass ich hier ganz, ganz, ganz viel später irgendwann mal sterben werde.
Wenn Sie mehr solcher Geschichten hören wollen, dann klicken Sie sich doch entweder mal in die SR3-App unter Podcast Land und Leute oder in die ARD-Audiothek. Dort finden Sie Zurück ins Saarland, warum viele irgendwann zurückkehren, von meiner Kollegin Johanna Hitschler.